wenn man doch schon so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, sagt, ich bin so, ich bin reflektiert, ich bin klug, ich, ne, warum scheitert die Beziehung? Warum kann ich, wenn ich doch Emotionen auch fühlen kann oder sehen kann, ich kann es reflektieren, ich habe Bücher gelesen, warum scheitern gerade wir dann in Beziehung?
Ich glaube, weil die Intelligenz, die du in Beziehung erlebst, eigentlich keine Intelligenz per se ist, sondern eine Form von Bindung. Und Bindung ist eine tiefe Intelligenz, eine Form von Notwendigkeit, dein Selbstschutz. Das schließt damit ein, dass du Situationen aushalten kannst, dass du Vermeidung rechtfertigen kannst, dass du alles in ein Narrativ, in eine Geschichte verpacken kannst, die schlüssig ist für deine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass viele Menschen sich an der Idee festbeißen, zu sehen, was ihr Partner, ihre Partnerin bräuchte, um zu heilen, oder was es bräuchte, dass die Beziehung glücklicher wird und das zum Gefängnis im Kopf wird, statt zum Erlebnis in der Emotion. Und deshalb scheitern vor allem auch kluge und reflektierte Menschen in Beziehung, weil sie alles wissen und durch das Wissen auch sehr viel vermeiden.
Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hey, Rein und Raus Gang, hier ist Jones mit einer Special Folge. Warum? Heute ist der Tag. Wenn du diese Folge heute oder in den Folgetagen dieser Erscheinung hörst, dann bist du im Lounge dabei von meinem neuen Buch Match, Bindung heilen, Wahrheit finden, Liebe leben. Am 27.01. erscheint das E-Book, am Freitag, den 30.01. erscheint das Taschenbuch. Und deshalb spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Josephine Ross, die mich nochmal interviewt hat. Ein tiefes Interview zu der Bedeutung von diesem Buch, zu den Inhalten von diesem Buch. Was es wirklich bedeutet, wenn unsere Beziehung zur Therapie wird und wie wir innerhalb unserer Beziehung mit unseren Konflikten und all dem, was wir erleben, unsere Bindung heilen können. Wahrheit finden, radikal ehrlich in Beziehung sein können und dadurch es wirklich schaffen, Liebe zu finden und Liebe zu leben. Das und vieles mehr erfährst du in dieser vollgepackten Stunde. Ich verspreche dir eine gefährliche Stunde. Ich verspreche dir eine Stunde mit ganz viel Motivation und Aha-Momenten, wo du wirklich was über Bindung, über Beziehungen lernst und wie du es schaffst, zu einer Wachstumsbeziehung zu werden. Wenn du mir helfen möchtest beim Wachsen, wenn du mich supporten möchtest, wenn du ein Die-Hard-Fan bist, schon die ganze Zeit dabei warst, dann bitte ich dich dieses Mal um eine kleine Unterstützung. Am 27.01. erscheint das E-Book 3 Tage vor dem Taschenbuch. Und das hat einen strategischen Grund. Wenn wir es an diesem Tag schaffen, 100 Verkäufe, das E-Book für jeweils 1 Euro zu verkaufen, dann erhalten wir einen Bestseller-Status und haben deshalb die Möglichkeit, mit dem Buchlaunch und mit dem Taschenbuch, was 3 Tage später folgt, sehr viel mehr Menschen zu erreichen. Egal, ob du Kindle oder E-Bücher liest oder nicht, wenn du mich supporten möchtest, dann spende diesen 1 Euro. Trag dich in den Newsletter ein oder schau in dein Podcast-Postfach am 27.01. Das ist der Tag, wo du mit 1 Euro Kauf mir wirklich brutal hilfst, die Inhalte von diesem Buch zu teilen, Rein und Raus und unser Wissen und unsere Leidenschaft zu teilen. Und 3 Tage später erhältst du dann auch das Taschenbuch zu einem wirklich sehr günstigen Preis. Deshalb, dieser 1 Euro ist dein Support, ist dein Danke, ist dein kleines Küsschen auf meine Stirn. Und wenn du dabei sein möchtest, dann trag dir den Termin ein, schau unterhalb von mir in die Episodenbeschreibung und dort findest du den Link zum Buch. Ich freue mich riesig, wenn du mich supportest, egal ob im E-Book oder mit dem Taschenbuch. Ich wünsche dir nur das Beste für deine Beziehung, für euer gemeinsames Wachstum. Deshalb lass uns reinsteigen in die Folge. Vielen Dank, bis die Tage, dein Jones.
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich kann schon sein, je mehr man sich, also manchmal denke ich ja, je mehr man sich damit beschäftigt, mit sich beschäftigt, reflektiert, ja. Themen auseinandersetzt, man denkt ja immer, man ist hier der Schlauste und kann das auch alles analysieren. Also jetzt vor allem rede ich mit uns Frauen, ja? Frauen analysieren ja gerne alles Mögliche, statt das, was eigentlich vor unserer Tür steht, zu fühlen, zu sehen und wahrzuhaben, weil wir ja auch gerne in Potenzialen denken und das ist spannend zu sehen, wenn man sagt, ja, ist das ein Muster, dass ich das in den Kopf geschoben habe, weil ich damit sonst nicht anders umgehen kann. Mhm. Und dann kann ich analysieren und das kann schon sein, dass man durch die Analyse sich quasi rausnimmt aus dem, was man eigentlich fühlen will und muss. Und vielleicht den Schmerz nicht zu fühlen oder die Wahrheit nicht zu fühlen. Und dann sagen, na gut, dann kann ich das logisch erklären und analysieren und kann sagen, ja, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Also ich hoffe nicht, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die haben eine Pro- und Kontraliste geschrieben schon. Ja, immer passt nicht. Was sind die positiven Punkte dieser Beziehung und was nicht? Ja. Oder
Es führt uns, weißt du, es führt uns zurück, und ich glaube, es ist ja aktuell sehr viel in den sozialen Medien und sehr viel Wissen verbreitet um das Thema Bindung und Bindungsstile. Mhm. Bist du ein unsicherer, bist du ein vermeidender, bist du ein sicherer Bindungsstil? Aber wenn man diese ganze Oberfläche wegnimmt, kannst du verstehen, hinter Bindung, hinter Bindungsstilen, ist eine Intelligenz. Und die Intelligenz war irgendwann eine Notwendigkeit, ein Selbstschutz. Und der ist heute noch in deiner Beziehung aktiv. Und dieser Selbstschutz, diese Überlebensstrategie, die ist nicht auf Fortschritt oder Wachstum gerichtet, sondern die musste als Kind irgendwie die Umwelt stabil halten. Mhm. Die musste eine Geschichte erfinden, warum dich Mama oder Papa trotzdem lieben, obwohl du gerade abgelehnt wurdest. Mhm. Obwohl du gerade am Küchentisch zusammengeschissen wurdest, warum gerade deine Eltern enttäuscht waren, weil du in der Grundschule eine 3 in Mathe hast zum Beispiel. So. Also da ist so eine Intelligenz eingebaut und das tragen wir mit uns ins Erwachsenenalter und da haben wir immer noch die Notwendigkeit, jetzt diese Umwelt stabil zu halten. Das heißt, da sind wir in Beziehung und unsere Knöpfe, unsere Trigger werden gedrückt und wir sind in Angst, wir sind in Fluchtimpulsen. Aber diese Intelligenz in uns erfindet immer noch eine Geschichte, warum da Hoffnung ist und warum das gut ist und warum die andere Person blöd ist, aber warum wir auch bei der Person bleiben müssen. Also irgendwo gibt es da einen Magnetismus, etwas Gewohntes, was wir nicht selten in unserem Beziehungspartner, in unserer Partnerin finden, das sehr nah an unseren Kindheitserlebnissen dran ist. Ja. Und das ist so der Grundstein für mein Buch und für die Auseinandersetzung. Und natürlich auch das, was ich über ganz viele, viele Jahre und Beziehungscoachings immer wieder gesehen habe, wenn Beziehungen an der Oberfläche streiten, obwohl eigentlich im Untergrund was ganz viel Tieferes und sehr viel individuell Historisches im Streit eigentlich passiert, wenn es um diese Bindungsthemen geht.
Ja, dein Buch heißt ja Match. Man könnte jetzt erstmal denken, es geht hier um das Tinder-Match. Wie werde ich besser im Tinder daten? Aber es geht um eigentlich was viel Tieferes. Und das finde ich so spannend, ja. Es ist der Einstieg Match und es ist gar nicht, also am Ende ist es ein Match. Ja. Ist es ein Match oder nicht?
Es ist ein Match. Und ich zeig mal den Titel in die Kamera, für die Leute, die das sehen oder unsere Video anschauen. Ja, das Buch hatte ganz viele Titel. Am Anfang habe ich überlegt, das Buch Feuer machen zu nennen. Und ich bin aber bei Match hängen geblieben, weil diese Streichhölzer für mich so interessant waren. Und in diesem Titel sind es zwei Streichhölzer, die so übereinander gelegt ein Herz ergeben.
Oh ja.
Und die sind ein Match in der Hinsicht, dass da, man könnte sagen, zwei Hitzköpfe sind, die sich irgendwo anziehen, wo Eros, wo Leidenschaft, wo Liebe entsteht. Und je mehr Eros, je mehr Leidenschaft da ist, umso mehr Potenzial da ist, dass was in die Luft geht, dass da was berührt wird, dass da Wunden unserer Vergangenheit berührt werden, weil wir in dieser Intensität, wenn wir in Beziehung sind, du als meine Partnerin beispielsweise so nah an mich rankommst, wie zuletzt meine Eltern. oder meine ersten Beziehungs- und Bindungspersonen meines Lebens. Mhm. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass du und dass wir in unserer Interaktion, in unserer Tiefe, in unserer Intensität genau das berühren, was in uns ungesehen oder ungeheilt ist in unserer Geschichte und wir deshalb Konflikt erleben. Und ich habe das letzte Jahr über diesen Satz geprägt, dass ich glaube, der Konflikt ist das Geschenk. Wir haben nur ein Problem. Wir wissen nicht, wie wir aus dieser Modellmasse von dem Konflikt tiefer kommen in unsere Selbsterkenntnis, was das über unser Leben bedeutet. Also uns fehlt, ich habe oft darüber nachgedacht, dass uns eigentlich in einem Moment, wo unser Streit entzündet, wo wir einen Trigger erleben, wo wir irgendwas in die Luft geht, dass wir genau in dem Moment einen Therapeut bräuchten, der jetzt genau am Tisch sitzt. Aber haben wir nicht. Ja? Wir gehen, wenn wir in Paartherapie gehen, 1-2 Wochen später zum Therapeuten und erzählen das dann in der Rückschau, was passiert ist. Und da sind schon Verzerrungen und Löschungen und Generalisierungen drin. Ja, du machst ja immer das. Und ich weiß auch nicht, ob das mit uns weitergeht, ob du der oder die Richtige bist. Und das geht am eigentlichen Thema vorbei, weil da war ein Trigger. Da war ein Nervensystem, was reagiert hat. Aber da war nicht das Wissen oder nicht das richtige Tool, damit wir eine Stufe tiefer kommen und zu einer Auflösung von diesem Schmerz kommen. Und mein Ziel von dem Buch ist genau das, Menschen ein Tool an die Hand zu geben, mit dem sie den Therapeut aus der Tasche ziehen können, wenn es passiert, wenn der Konflikt hochkocht. Weil da ist der mögliche Engpass, da ist das Nadelöhr unserer Emotionen und da ist die Möglichkeit, therapeutisch wirklich Durchbrüche zu erleben.
Aber was machst du, wenn es eben nicht knallt? Also ich kenne alle Seiten von, also und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Also dieses, ne, wenn es so, wenn das knallt, das ist das, wo man jetzt sagen würde, da ist viel, viel Feuer. Und dann gibt es aber auch Personen, das hatte ich früher auch, einen Ex-Freund, der hat immer den Raum verlassen. Also es machen ja Männer, also jetzt komme ich, will nicht verallgemeinern, aber häufig sind Männer so, nee, du reg dich mal ab, ich gehe jetzt. Und dann geht er einfach raus aus der Situation. Also da kann man ja nicht sagen, okay, wir arbeiten jetzt an diesem Konflikt oder wir gehen, also ja, ich könnte mit mir alleine tiefer reingehen. Aber es ist natürlich schade, wenn es nicht dieses feurige Match gibt, sondern der eine sagt, verlass den Raum. Und es gibt ja auch Beziehungen und Personen, die sagen, okay, und das ist dann ja wahrscheinlich auch wieder Vergangenheit, Kindheit. Ich zieh's in mich rein, ich schluck's runter. Ja. Ne? So, also ich bin ich bin eher impulsiv. Ich habe lieber, dass man sich anschreit, weil der Sex danach auch besser wird, dass es eher aktiv ist, ob das jetzt immer das Gesunde ist. Aber ich möchte miteinander jetzt reden und nicht, dass uns dann später, wenn 5 Tage später reden. Und so.
Da gibt's, ich denke immer in Kombinationen. Mhm. Also es gibt etwas. Da gibt's einen Moment vor diesem Fluchtimpuls, da wird für deinen Freund in dem Fall irgendwas zu heiß, irgendwas zu eng. Mm. Und dieses Bindungsthema wird aktiv. Und er hat gelernt in seiner Geschichte, wie er die Verbindung zu sich selber aufrecht hält. Und das ist dann die Flucht. Mm. Wenn Menschen das erleben auf der anderen Seite, also du in dem Fall, ist es, glaube ich, oder oft so, und das musst du mir sagen, dass du plötzlich ein ganz komisches Verlassenheitsgefühl erlebst. Dass du plötzlich erstarrst oder da ist ein Loch in deinem Bauch oder da ist eine plötzliche Trauer, die hochkommt von diesem Verbindungsverlust.
So, ich war eher sauer. Also es ist jetzt auch oder schon länger her, wenn ich überlege, da war ich eher so, warte mal, du kannst jetzt nicht einfach gehen. Aber das ist halt, das ist so dieses, ne, wenn die Frau kocht nach oben, der Mann sagt, habe ich keinen Bock drauf, ich gehe. Und das ist so, denke ich jetzt fast, der Standard. Ja. Dass eine Person geht, die andere steht dann da allein. Aber du hast recht, das ist wahrscheinlich auch ein Verlassen, so ein bisschen perplex fast. So, warum gehst du jetzt? Wir sind mittendrin.
Genau. Ja. Und wenn du, und jetzt gibt's so ein paar Grundvoraussetzungen, glaube ich. Aber wenn ihr beide in einem Mindset seid oder besprochen habt, dass ihr in irgendeiner Form eine Wachstumsbeziehung sein wollt, eine Beziehung, die expansiv ist, die kein endliches Spiel spielt, also sie waren in Beziehung und ab dann immer glücklich, sondern sie sagen, okay, warte mal, wir lieben uns so hardcore, wir gehen davon aus, dass wir uns triggern werden. Dann gibt's sowas, ich nenne es gerne Bereitschaft. Und das ist die Bereitschaft in dem Moment dieser größten Verdichtung, wo dein Freund sagt, fuck it, ich renne aus dieser Tür jetzt raus. Und du sagst, fuck it, ich werde richtig sauer und ich kämpfe jetzt gegen dich. Dass wir da irgendwie schaffen, in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion einzusteigen und sagen, okay, warte mal, ich stelle jetzt zwischen dieses impulsive Ding, was da aus mir herausdrängt, zwei Atemzüge. Und ich werde mir bewusst, dass das, was passiert zwischen uns, wahrscheinlich durch dich ausgelöst wird, aber du nicht die Ursache des Themas bist. Dann ist so dieser Moment, wo du sagst, okay, dieser Konflikt in uns, das Streichholz, was du gerade zündest, das explodiert, also da ist ja Sprengstoff, der in mir explodiert. Also du bietest vielleicht den Funke, aber die Explosion ist in mir. Und da ist die Verantwortung für meine Gefühle oder zu gucken, was ist denn da, was da lebendig wird. Und das ist der Moment, wo wir versuchen, aus dieser impulsiven, aus den Affekten, Verbindungsverlust, eine Machtausübung oder ein Kontaktabbruch in uns zu gehen und zu sagen, wie schaffe ich es, aus meinem Reptiliengehirn, was gerade die Kontrolle übernimmt, dem Worte zu geben, damit mein präfrontaler Kortex wieder online geht. Weil was passiert in diesem Konflikt ist tatsächlich, und das ist, ich bin in dem Buch sehr in die Wissenschaft gegangen und habe es dann im Buch einfach erklärt, aber da ist Wissenschaft dahinter. Es ist tatsächlich so, wenn Affekte übernehmen, wenn starke Emotionen in einem Konflikt übernehmen, dann sorgt die Biologie in deinem Gehirn dafür, dass dein logisch-rationaler Verstand ausgeschaltet wird.
Ja.
Also wenn du in einem brennenden Haus aufwachst, dann denkst du nicht mehr so viel drüber nach, welche Kleidungsstücke du mitnimmst, sondern deine Beine machen, dass du rausrennst.
Ja.
Und das Gleiche passiert in Beziehung mit dem Problem, dass dadurch impulsiv deine Bindung übernimmt, aber dein Bewusstsein, du kommst nicht tiefer in die Erkenntnis, was es über dich bedeutet.
Mhm.
Das heißt, im sogenannten Emotive Relating, das ist das Modell, was ich erkläre im Buch, geht es darum, wie schaffe ich das, also ich nenne das online zu gehen, wie schaffe ich die Connection zwischen, boah, fuck, ich bin 100% wütend gerade, ich will die Wand einreißen, die Lupe umzudrehen und zu mir zu nehmen und Worte zu finden, die ich normalerweise nicht finden würde, weil meine Birne aus ist, weil mein Gehirn nicht funktioniert. Und das ist der Moment, wo ich plötzlich Einsicht in meine Lebensgeschichte bekomme, warum ich so wütend bin, warum ich so flüchten will, warum das sich so verlassen in mir gerade anfühlt. Und wenn wir den Moment erwischen und du schaffst es, Worte dafür zu nennen, und in dem Prozess gebe ich dir die Worte, einfach nur, um es dir zu erleichtern. Also ist so eine, ich habe eine Liste und ich sag dir, hör auf zu denken. Wenn du maximal getriggert bist, hier ist die Liste, lies vor. Okay, ich fühle mich verlassen. Und was auch immer. Und was passiert ist, es geht wie eine Tür auf und du kriegst Einsicht, an wen dein Partner in dem Fall dich tatsächlich erinnert gerade.
Mhm.
Und immer und immer und immer wieder sind da brutale Verlassenheitswunden aus der Kindheit, die plötzlich hochkommen. Wenn ich eine Session mache mit einem Paar und ich mache die Übung mit denen, was ich fast immer mache mit Paaren, kommen plötzlich Dinge hoch und jemand sagt, ja, genau das, was bei uns jeden Tag passiert, ist bei mir in der Kindheit, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war, jeden Tag am Frühstückstisch passiert. Heute ziehst du eine Augenbraue hoch und ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und wenn ich drauf achte, was passiert in mir und ich mache mein Gehirn an, ich schalte meine Erinnerungen an, hey, dann sitzt da mein Vater vor mir, der sagt, nee, die 3 in Mathe ist nicht gut genug. Und das ist nie betrauert geworden und deshalb aktiviert sich das immer und immer wieder in unseren Streits.
Ja.
Can you relate? Kannst du da?
Ja, voll.
Musst du mitgehen?
Ich denke gerade drüber nach, wenn ich so denke, ja, müsste ich dann, also Nochmal zum Einstiegsfrage, ne? Warum scheitern reflektierte Menschen in Beziehung oder trotzdem in Beziehung, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe doch das, ich weiß das, ich habe das alles schon gearbeitet, ich habe vielleicht schon Therapie gemacht, ich habe mich mit meinem Kindheitstrauma auseinandergesetzt. Mhm. Und dann kommt es ja scheinbar immer wieder so. Also würdest du sagen, irgendwann, also ich arbeite ja mehr auch, also auch Emotionen, aber Nervensystem basiert, und das sehen wir ja gerade bei Social Media auch, immer wieder Attachment Styles, also Bindungsthemen plus dann jetzt hat jeder den Trend, ja, das Nervensystem, und dann ist alles anders. Ja. Wenn ich das jetzt aber gerade so reflektiere, was du gerade auch erzählt und aus dem Buch gereflektiert hast, ist es ja, es kommt ja dann doch immer wieder hoch. Also das eine ist das unser Gehirn und das andere ist unser Nervensystem, was arbeitet.
Ich glaube, das ist eine der extrem wichtigsten Missverständnisse über das Nervensystem. Wenn ich die ganze Story erzählen müsste von was passiert, gerade wenn du intelligent bist oder wenn du reflektiert bist, dann verstehst du wahrscheinlich nicht, dass im Hintergrund trotzdem eine Anspannung seit Jahren oder Jahrzehnten in deinem Nervensystem aufrechtgehalten wird.
Ja.
Und ein angespanntes Nervensystem oder aufgebrachte Emotionen, die im Hintergrund laufen, die sind die Basis, die sind der Nährboden für unsere sogenannten Narrative.
Ja.
Für die Geschichte, die wir uns über uns und andere Menschen erzählen. Das ist die Intelligenz, dass wir super gut darin sind, eine komplette und eine bulletproof, eine wasserdichte Story über, warum ich ja im Recht bin, erzählen zu können, weil wir das geübt haben. So, unsere Bindung und unser Ego, was daraus entsteht, ist wirklich unsere tiefste Expertise. Wir sind ein Experte darin, die Geschichte so zu erzählen, dass ich ja nicht schuld bin, weil du bist ja die Blöde in der Beziehung zum Beispiel.
Ja.
Und das Ding ist, was, glaube ich, extrem falsch verstanden wird in Social Media und Co. Wir sind alle so drauf getrimmt, dass wir alle jetzt mittlerweile glauben, man müsste ja nur das Nervensystem beruhigen.
Ja.
Regulation, Koregulation, runterkommen, den Sympathikus runterfahren, Entspannung, Parasympathikus, Sexualität, Oxytocin und so weiter. Die neueste, also Cutting-Edge-Wissenschaft und Forschung über das Nervensystem sagt, das Nervensystem muss sich entladen, bevor es in die Ruhephase kommt. Du brauchst den Release. Und du kannst nicht das Nervensystem einfach konstant, also das Nervensystem hat einen guten Grund, warum es dir diese Botschaften und diese Anstrengung und diesen Stress schickt. Und wir tun so, als könnte man die Botschaft missachten und einfach nur drüber wegatmen.
Ja, ja.
So, ich atme es kurz weg. Nee, da ist ja dein Nervensystem hat ja guten Grund, dir zu sagen, dass da etwas ist in dir. Und der Release, zum Beispiel aus dem, so Peter Levine, Somatic Experiencing, aus dem Tierreich. Du brauchst den Release, bevor sich das Nervensystem beruhigt. Du kannst nicht das Nervensystem beruhigen ohne den Release.
Ja, du brauchst immer beides. Du brauchst halt dieses High, ich sage immer, geh in die Emotion rein. Deshalb mag ich ja dieses Impulsive, ne? Ich lieber und habe immer mich schwer getan, wenn Leute gesagt haben, du musst dich regulieren und hinsetzen. Ich will mich jetzt nicht hinsetzen. Ich will das so. Aber es kommt natürlich auf die Emotion drauf an, ne? Wenn der Schmerz da ist und die Trauer da ist, das ist etwas, was ruhiger ist, als das eine Wut vielleicht ist. Aber was ja viel besprochen wird, ist ja eher, dass ich ein Bindungsmuster entwickle aus meinem Nervensystem. Und mein Nervensystem, aber das ist eher das, was du auch mit dem Reptiliengehirn gesagt hast, wo ich schon glaube, dass das Gehirn ganz viel daran beteiligt ist. Am Ende ist es eine Matrix von, wir lernen, ich lerne als Leistungskind, mein Vater, meine Eltern hätten gerne gute Noten. Ich entwickle das, um Liebe zu bekommen, womit wir vorhin angefangen haben, und entwickle das Muster, das alles aus dem Gehirn zu erklären. Wenn ich alles gut mache, analysieren kann, dann kriege ich Liebe so. Und das nehme ich mit in die Beziehung. Und jetzt gibt es ja viel Meinung dazu, du musst nur dein Nervensystem knacken und verändern, dann hast du dein Bindungsmuster verändert. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu weich, so ehrlicherweise.
Es funktioniert.
Es ist für mich schon Körper, aber es ist, wie du auch gesagt hast, es ist schon auch dieses Innehalten, jetzt in dem Moment erkennen, was passiert eigentlich gerade. Nur würde ich jetzt genau das ein bisschen provokant sagen, dass genau diese Menschen, die behaupten, ich kann das besonders gut, das erst recht nicht können und irgendwie auch sagen, ich sage ja immer so, sich dann darüber stellen und sagen, nee, so nicht.
Es ist eine willkommene Vermeidung. Es ist eine, Also das passt ja in ein Narrativ, mit der Geschichte, ich muss mich ja nur regulieren, bin ich ja wieder erhaben. Ja. Und ich bin ja nur meiner eigenen Emotion gegenüber erhaben und ich rechtfertige, warum ich nicht so fühlen muss. Und das Ego stützt sich darauf und sagt, ja, ich weiß es ja besser, mein Partner ist dysreguliert, ich bin ja reguliert. Aber da hinter der Aussage, also wenn ich jetzt, stell dir vor, jemand sagt, mein Partner ist dysreguliert, ich bin ja reguliert. Dahinter steckt ja Macht. Ja. Dahinter steckt ja eine Form von Wut im Sinne von, du bist der Fehler, ich bin okay, du bist nicht okay. Und das ist das, wo wir uns nicht hintrauen oder nicht wissen, wie wir in diese Emotionen kommen, weil wir müssen uns selber überlisten. Und wir mögen das nicht so gerne.
So. Nee, und da braucht man manchmal jemand Externes. Das ist jetzt die Sache. Muss ich dann immer das Buch nehmen und lesen, wenn ich aber jetzt im Urlaub mich streite und das Buch nicht mit habe?
Ja.
Dann muss man es schon Skill in sich haben.
Du brauchst den Skill. Und ich finde, also nochmal, das ist das Geschenk des Konflikts. Da ist so eine, wenn ich das richtige Mindset habe und merke, dass mein Partner, meine Partnerin, mein Gegenüber was Brutales in mir auslöst, wenn ich da eine Goldgräberstimmung habe, dann komme ich darauf zu sagen, nee, das ist nicht etwas, was ich wegmachen will. Also, hey, wenn ich einfach nur eine bessere Freundin hätte, dann wäre ich nicht so getriggert. Nee, du hast einen Arschengel und da drückt jemand Knöpfe, die bisher komplett in deinem Blindspot waren. Mhm. Und das ist richtig wertvoll und gut für dich, da hinzuschauen und zu gucken, wie dich das in allen Lebensbereichen unfrei macht. Ich glaube, wenn richtig böse gesagt, könntest du sagen, wahrscheinlich sind viele Menschen in einer Beziehung, weil sie Angst haben vor ihren eigentlichen Wünschen. Und da sind so viele Bindungsthemen und so viele unabgeschlossene Loops aus der Kindheit, die immer, also da ist so eine Angst in uns, die ist konstant mit Verbindungsverlust beschäftigt. Mit dem Sicherheit erhalten und Verbindung nicht verlieren, dass wir sind dadurch in einem Gravitationsfeld von einschränkenden Beziehungen. Wir wollen was unter Kontrolle halten. Wir wollen was klein halten. Oft ist es die Freiheit unseres Partners, unserer Partnerin, die wir klein halten. Aber du merkst so, da ist so ein Fokus, der kreist die ganze Zeit nur um das Bindungsthema, was wahrscheinlich vor 20, 30, 40 Jahren nicht richtig geheilt wurde. Du bist nicht zu einem sicheren Bindungsstil geworden, sozusagen. Und deshalb bist du in ganz vielen Expressionen deines Lebens echt unfrei. Du hast gar keine Wahl zu wachsen, weil du bist so drum bemüht, die Verbindung zu deiner Partnerin, zu deinem Partner aufrechtzuhalten. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir unsere Bindungsthemen anschauen und sagen, wow, krass, da ist ein Trigger. Vielen Dank, dass du meine Knöpfe drückst. Jetzt gucke ich da mal hin, weil ich gehe davon aus, dass unsere Beziehung nur eine von ganz vielen Stilblüten ist, warum ich mich, und jetzt kannst du einsetzen, unfrei, gehemmt, blockiert fühle, unsicher, warum, wenn jemand falsch guckt, ich mich sofort angegriffen fühle, Angst habe und so weiter. Hey, das sind alles Bindungsthemen und die überschatten dein ganzes Leben. Hm. Und deshalb ist es super gut, eine herausfordernde Beziehung zu erleben. So, auch wenn wir es nicht so gerne mögen.
Das ist ja genau, weil man sieht so, die meisten wollen diese glückliche, harmonische, leichte, einfache Beziehung. Und ich habe immer gesagt, das ist mir viel zu langweilig. Aber es fällt ja auf, dass es in dieser heutigen Welt schon eher so ist, wenn es dann zu schwer wird, wenn es zu anstrengend, in Anführungsstrichen, wird, weil eine Seite vielleicht diese Knöpfe drückt, machen ja die meisten das und sagen, okay, jetzt gehe ich. Man sich vielleicht nicht mit diesem Konflikt auseinandersetzen möchte.
Mhm. So. Ja, große Frage, stimmt's? Wann gehe ich, wann bleibe ich, wann lohnt sich's und wann wird es destruktiv oder toxisch? Ja. Ist nicht wirklich leicht. Aber ich glaube, dass der springende Punkt ist, du brauchst eine Metakommunikation. Du musst, also, wenn ein Paar nach dem Konflikt über den Konflikt reden kann, dann bist du potenziell in einer Wachstumsbeziehung, weil dann sind beide so bewusst genug zu sagen, hey, wir zwei, wir machen da was, wenn wir im Gebüsch sind und kämpfen und lass uns mal wirklich nüchtern betrachten, ob das gut oder schlecht für uns ist. Wenn du drin hängst in der Geschichte, in den Narrativen, im Groll gegenüber deiner Partnerin, dann bist du wahrscheinlich eher in einer Beziehung, die dich nicht so weiterbringt. So. Weil dann wird es immer nur übler und schlimmer. Ja.
Aber ja, woran erkenne ich das dann, wenn ich in diesem Moment bin? Woran erkenne ich jetzt, jetzt triggert mich das, weil das ein Bindungsmuster ist und jetzt ist es vielleicht, also gibt's da...
Ja, ist eine extrem gute Frage und also ich habe eigentlich nur zwei Antworten dazu. Die eine hat mir mein Therapeut mal erzählt, ich fand die genial. Wenn du in einem Streit deinem Partner, deiner Partnerin nicht mehr in die Augen schauen kann, dann ist es was Altes.
Mm.
Da hängt, warum? Da hängt Scham dran. Mhm. Und da hängt was Internes dran. Und unsere Augen sind ja der einzige sichtbare Teil unseres Gehirns. Mhm. Also da ist so ein Blick in die Seele oder in unsere Inneres. Und wenn wir Angst haben, dafür gesehen zu werden, also wenn ich Angst habe, dass dein Blick meinen Blick trifft, weil dann was komplett Verletzliches gesehen wird, dann kannst du davon ausgehen, das hat nur was mit deiner Geschichte zu tun.
Mhm.
So mit deinem internen, mit deiner Prägung, mit deiner lebendigen Geschichte in dir. So. Und das Zweite ist, wie schnell deine Affekte greifen. So, wenn dein Partner sagt, keine Ahnung, ich will heute Tee statt Kaffee und bei dir geht die Bombe hoch, du fühlst dich komplett abgelehnt, dann kannst du wahrscheinlich den Scheinwerfer zurück zu dir nehmen und sagen, warum drehe ich denn eigentlich so durch? So. Und vielleicht der dritte Tipp ist...
Beziehungen sind immer der beste Spiegel, finde ich.
Ja, ist ein geiler Spiegel, stimmt's? Ja. Und wir denken, nee, ich habe eine Idee, ich zerstöre den Spiegel und dann spiegelt mich niemand mehr. Aber siehe da, der nächste Partner ist der nächste Spiegel. Das ist natürlich echt das Ding. Und das sind die Tipps. Wahrscheinlich auch, der dritte Tipp würde ich sagen, Narrative. So, wenn du aus einem Gespräch rausgehst, aus einem Konflikt, und dir fallen im Nachhinein, du bist im Ruminating Brain und du denkst so, die blöde Kuh und jetzt fällt mir was ein, die hat vor 10 Jahren schon mal was gesagt. Also wenn dir nach einem Konflikt die guten Argumente einfallen, dann gibt es diesen egoistischen, kleinen, verletzlichen Teil in dir, der sich immer noch verteidigen möchte.
Ja.
Und das sind so die Anzeichen, dass es wahrscheinlich echt was mit deiner Lebensgeschichte zu tun hat und nicht mit einem Partner, mit einer Partnerin.
Ja, ja.
So.
Würdest du dann sagen, man sollte lieber, also ist es dann nicht, also wenn man das erkennt, sagen, okay, dann arbeite ich jetzt an mir.
Ja.
Und viele Paare machen ja eher lange nichts und dann gibt's natürlich, ich weiß nicht, wie ausgeprägt das in Deutschland ist, in Amerika sehr Paartherapie. So.
Ja.
Ist es dann besser, ich arbeite mit mir alleine oder ist es dann besser, ich arbeite in einer Paartherapie? Oder was ist der Unterschied in dem Moment jetzt auch hier?
Weißt du, ich glaube, ich bin ein Big Believer, dass Paare das schaffen können. Wenn mindestens in einem Konflikt explizit eine Person irgendwie online bleibt oder bewusst bleibt. Mhm. Und ich sage immer so, wenn ich Paare berate, sage ich so, hey, die bewusstere Person eröffnet den Prozess und sagt, hey, ich merke gerade, es geht in eine falsche Richtung. Das bedingt, dass mindestens eine Person bewusst ist. Ja? Wenn beide Personen es nicht hinkriegen oder die erleben einen Konflikt als großes Rätsel, dann bedingt das oft, dass eine Person, die Person, die mehr Schmerz erlebt, irgendwo eine Form von Hilfe sucht und sagt, boah, ich erlebe da irgendwas, ich kriege das nicht richtig auseinandergedröselt, was da passiert. Ich erzähle das mal dem Profi und der spiegelt mich mal.
Mhm.
Aber es ist eine andere Person. Das heißt, die Trigger, die meine Partnerin, mein Partner auslösen würde, sind halt nicht online, weil es halt eine andere Person ist oder ein Profi. Mhm. So. Es braucht irgendwann so die, also ich fand es immer extrem spannend, dass du so das Bewusstsein ist ja nie vollständig und du bist immer irgendwo in einer Story drin und irgendwas triggert dich und du weißt nicht genau, was es triggert. Aber so die Fähigkeit, also diese Bereitschaft und die Fähigkeit, aus einem Impuls zu reagieren oder anzugreifen, das zu checken und nicht zu reagieren, diesen Impuls nicht auszuüben, das ist eigentlich der Metaskill.
Mhm.
So, das ist der hilft dir überall, nicht reaktiv zu sein, weil wenn du reaktiv bist, bist du schon im Kampf investiert und dann bist du schon verloren, weil dann kämpfen Egos gegeneinander. So in meinem Buch geht es sehr viel um Ego-Masken und wie die sich gegenseitig verzahnen. So. Und im Konflikt übernimmt nicht dein Bewusstsein, sondern übernimmt der geprägte Anteil des Ego in dir, das halt eine Geschichte über dich erzählt und sagt, ich bin die Gute, du bist die Böse und dann bist du halt im Streit. So. Und es geht super oft darum zu checken, dass etwas in mir, dass dieser Sprengstoff in mir losgeht und ich tatsächlich eine Wahl habe, nicht darauf zu reagieren. Und das ist der, ich glaube, wenn das Paare schaffen, dann kannst du alles schaffen. Dann kannst du fast jedes Gespräch führen. Wenn du einen Trigger hast und du sagst, wow, ich merke gerade, dass es in mir abgeht und ich nehme jetzt mal einen Atemzug und ich erzähle dir mal, wie ich mich fühle oder was ich spüre, dann gehst du online. Und dann bist du nicht im Drama-Dreieck, sondern bist du aus dem Drama ausgestiegen und guckst von außen auf die Bindung oder auf die Beziehung. Und dann findet Wachstum statt. Das ist das, was viele oft nicht können, aussteigen.
Ich würde auch sagen, das ist auch anstrengend, oder nicht?
Ja, klar.
Das ist ja wirklich, ja. Also das kann man ja auch übertragen, Beziehung, Bindung, aber auch Beziehung, also Job ist auch eine Beziehung, ne? Also dieses ne, reaktiv sein, die Ego-Maske, die ist im Job auch sehr aktiv, würde ich sagen, mit dem Chef in einer Position. Aber jetzt würde ich so im Nachgang und denken, boah, das ist ja auch anstrengend. Also wenn man permanent sagen muss, warte mal, jetzt muss ich mich rausnehmen. Ah, jetzt erkenne ich was. Dann ist es da ist eine ganz andere Dynamik dann drin, die gesund ist. Aber es bedeutet für mich gerade, denke ich, dafür muss ich bereit sein als Mensch miteinander. Aber das ist ja wie wenn ich sage, ich will, ganz doofer Vergleich, ich will mein Sportverhalten ändern, mein Essverhalten. Dein System, dein Kopf ist seit Jahren geprägt auf, ich esse das, wir haben ja Gewohnheiten, entwickeln wir in uns. Unser Gehirn findet es leichter, diese Sachen immer zu machen. Wenn ich sage, ich will jetzt was verändern, das ist anstrengend, da immer wieder drüber hinwegzugehen. Also im Endeffekt ist es so ähnlich.
Ja, das ist beides anstrengend, weißt du, ich meine, es gibt ja auch einen großen Preis, nicht dran zu arbeiten. Und der Preis ist, dass du rumläufst und wahrscheinlich überall Trigger auf dich warten, du Recht haben musst, du Machtausübungen erlebst, du hast immer wieder Kampf oder Flucht, du sammelst Groll und alles das sorgt dafür am Ende, dass wir durch diese Not überleben zu müssen, dass wir am Ende die Person sind, die verstopft ist. Also weil unsere Emotion nicht fließt, leben wir in diesen anstrengenden Projektionen, erzählen uns Geschichten über alle und jeden, erzählen die Geschichten dann unsere Freunde und Freundinnen, die bestätigen uns dann. Und irgendwann denkst du baust dir eine Bubble und deine Freundinnen sagen, ja, es stimmt, dein Partner ist echt der Bösewicht. Und du fragst dich, ja, wenn mir alle Recht geben, warum bin ich es dann, die sich so scheiße fühlt? Und das ist der Preis. Also das ist der Preis von Flucht aus der Konfliktbeziehung. Das ist der Preis, nie in Therapie zu gehen. Das ist das Gefühl von, ich bin kurz davor, es zu checken, aber irgendwie checke ich es nie. Ja. Das andere, natürlich gehst du in ein Coaching, du gehst in einen, keine Ahnung, Workshop, Retreat, was auch immer. Hey, und du stolperst voll über deine Bindungswunde und es tut massiv weh und du erkennst dich und du gehst durch das Tal der Tränen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass danach alles leichter wird, und zwar für die nächsten Jahrzehnte, ist so hoch, dass es echt ein richtig guter Deal ist, das zu machen. So. Also, ich will niemand sein, der von alternativen Leben fantasiert und immer aus der Realität flüchtet und sich von seiner Wahrheit distanziert und einfach nicht fühlen will. Ich will fühlen. Ich will es durchfühlen. Ich will mein Herz nicht verschließen. Ich will mein Herz nicht verschließen. Ich will leben. So denke ich mir immer. Und ich sag zu Paaren echt oft, die Zeit verwandelt unsere Lügen in Wahrheit. Das heißt, du wirst zu genau der blockierten Person, die du nicht sein willst, dadurch, dass du Luft anhältst, dass du versuchst, immer noch Recht zu haben, dass du kämpfst und flüchtest, du wirst genau zu dem ein getriggerter, rechthaberische Kampf- und Fluchtperson. So, und alles nur, weil da einfach Emotionen waren, mit denen du nicht wusstest, wie man mit denen umgeht. Und das ist der Wert, richtig reinzugehen in dieses Thema.
Wir lernen das deshalb ist ja diese Arbeit unterschiedlicher Menschen, also ne, dein Buch, deine Arbeit von anderen Paartherapeuten, von Coaches, die mit Frauen, mit Männern, wie auch immer arbeiten, das ist leider, das ist der Weg dahin, weil der Rest ist weiterlaufen und nicht reingucken, weitermachen und dann sich wundern, warum ist eigentlich alles so scheiße. Und man zieht ja immer das Gleiche, es kommt ja immer wieder. So, also
und das Ding ist, ich glaube, das hast du auch letztes Mal erzählt und das fand ich richtig geil. So, wir denken, also ich glaube, ich erwische mich selber. Also ich sage wir und ich meine mich und alle und alle, die ich kenne. Wir denken in endlichen Spielen. Also du willst diese eine Therapiestunde, die endlich alles klar macht.
Ja,
du willst den Partner, wo du willst den Partner, wo endlich alles läuft. Du willst ja. Du willst den einen Ayahuasca-Trip, der dich endlich dein Hirn gerade ausrichtet. Aber eigentlich willst du da irgendwo ankommen, wo du eine Praxis hast. Wo du, also ich kenne das von meinem Freund und ich bin einer meiner großen Prägungen ist radikale Ehrlichkeit. Und die Leute denken, ja okay, dann muss ich halt nur einmal mit meinen Eltern ehrlich sein und dann sind meine Kindheitsthemen vom Tisch. Nee, du lernst eine Struktur, du lernst eine Practice und das wird deine neue Droge. Also du wendest die an. Das heißt, Konflikte werden nicht weniger in Beziehung, aber mit jedem Konflikt wirst du bewusster in Beziehung. Und also wenn du jetzt zum Beispiel diesen Prozess, den ich im Buch beschreibe, was radikale Ehrlichkeit für Beziehungen ist sozusagen, wenn du den befolgst, dann wirst du immer bewusster und bewusster. Mit der Gefahr, dass du so bewusst wirst, dass du checkst, dass die Person wirklich nicht zu dir passt. Was in unserem Podcast passiert ist.
Ja.
Aber was für eine geile Nachricht. Gott sei Dank. Danke, dass das nicht geklappt hat. Wir haben uns befreit und jetzt können wir weitergehen, bewusster. Und die nächsten Beziehungen fangen besser an, weil wir bewusster reingehen. Aber die ganze Arbeit und jeder Konflikt war wirklich notwendig, um zu diesem Level von Heilung zu kommen, wo wir mehr checken, was wir brauchen. Und das ist das, wofür ich irgendwie plädieren will, dass wir den Konflikt als Geschenk sehen und dass da Wachstum, dass da Expansion, dass da unendliche Spiele auf uns warten. Und eine Beziehung immer eine Durchgangsstation zur nächsten Beziehung ist, mehr oder weniger.
Ja.
Und dass wir immer in Beziehung sind, nur die Tiefe sich unserer Beziehung oder unserer Verbindung sich verändert. Darauf habe ich Bock. So,
das ja, ich habe das Intro gelesen und da habe ich auch schon gesagt, habe ich dir gestern geschrieben, habe ich da weinen müssen, weil das so schön ist, weil das genau diese frühen Prägungen, diese Überlebensstrategie.
Ja.
Also ich finde es schön, wenn ich das so höre und denke so, ja, lass uns doch alle wieder mehr das Herz aufmachen und dann habe ich eine Beziehung und eine nächste Beziehung ist tiefer, ist weiter. Wenn ich jetzt so in den Standard denke, was unsere Gesellschaft versucht zu leben, ist ja, ich habe eine Beziehung und das ist die eine richtige. Und ich versuche meinen Kundinnen ja auch immer zu sagen, vielleicht, also ich wünsche es dir, aber vielleicht ist, wie du sagst, dann entwickelt man etwas und sagt, wir haben eine gute Zeit gehabt und es tut vielleicht auch weh, aber jetzt mache ich mich auf und es passt auch irgendwie nicht mehr und nicht aus so einem Verwundeten, es passt nicht mehr, ich will dich nie wieder sehen, sondern wenn ich da bewusst rausgehe, reflektiert und sagen kann, und die nächste Beziehung gehe ich halt nicht einfach nur so ein, sondern ich frag mich, was bringe ich mit, was will ich eigentlich, das bedarf einfach, dass du ganz viel in dieser, ich sage immer, you have to heal, to feel it, du musst es einmal fühlen alles, in diese ganze Scheiße reingehen, in den Schmerz gehen, anstatt immer nur weiterzulaufen, sondern reingehen in die Tiefe mit Coach, Therapeut, wie auch immer. Und daraus entwickelt sich ja eine viel größere Wahrheit und immer eine bessere Beziehung am Ende. Und das ist ja
so. Ich glaube wirklich, wenn du diese, weißt du, das Ding ist, wenn wir uns fragen, wenn wir so die romantische Idee von Liebe weglassen, so warum gehen wir in Beziehungen oder was ist denn der größere Sinn und Zweck? Kosmisch, auf einer kosmischen Ebene, auf dem Seelenweg. So dieses, okay, dann checkst du, ich werde wahrscheinlich niemanden haben, also wir haben so ganz kindliche Vorstellungen, was unser Gegenüber für uns leisten sollte.
Mhm.
Also wie wir bemuttert, bevatert werden wollen und wie wir erwarten oder wir hoffen auf sehr viel Sicherheits- und Verbindungsgefühle von unserem Gegenüber. Aber da hängt auch immer so ein Ding dran, dass wir nicht ganz für unsere Gefühle verantwortlich sind. Und dass da immer jemand ist, der uns komplettieren soll, was wiederum bedingt, dass wir nicht so ganz sind irgendwie.
Ja.
Und wenn wir mit diesem Mindset in Beziehung gehen, dann ist das fast so, also ich glaube nicht, dass Menschen in diesem Zustand eine wirklich bewusste Wahl haben, was sie da machen. Also wir sind wahllos. Wir gehen mit diesem ganzen Rucksack an Hoffnungen da rein und hatten keine andere Wahl und haben dadurch auch keine Wahl, genau in die Konflikte reinzulaufen. Wenn du an dieser Auflösung arbeitest, wenn du emotionale Heilung erlebst, nicht nur logische Konfliktlösung. Also das eine ist Beruhigung und Tilgung und Vertagung. Das andere ist eine Neuinterpretation von wer ich bin und wer ich sein darf auf der Welt und welche Verantwortung ich für mein Leben habe. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo du eine bewusste Wahl hast, mit welchem welche Angebote du in eine Beziehung bringen möchtest, welche Form von Verbindung du leben möchtest und die nicht auf Bindungswunden, auf Vermeidung oder auf Ängsten basiert, sondern auf einer bewussten Wahl und auf Angeboten. Mhm. Wie geil! Also es ist ein hoher Anspruch zu sagen, ich bin ganz für mich alleine und ich lade dich in mein Leben ein. Aber wenn das nicht das Ziel ist, ja, was ist dann das Ziel? Für immer halb ganz durch die Welt laufen und Leute suchen, die mich komplettieren, das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht der, ich glaube nicht, dass das das Ziel ist, auf das wir hinsteuern.
Ja. Naja, eigentlich ist es so, ne? Die Beziehungen tun uns total weh und auf der anderen Seite lieben wir die Nähe und brauchen die Nähe, ja, das lernen wir ja schon in der, also ich habe es im Studium gelernt, da gibt's ja, wie hieß das, da gab's halt dieses, dieses Experiment, wo man Kinder in den Wald ausgesetzt hat und die keine Nähe und keine, ne, das ist ja dann das Thema, ne, was passiert mit uns, wenn wir das nicht haben, und auf der anderen Seite würde ich behaupten, sage, bleib so lange Single, as long as es nicht diese Beziehung ist, die du dir eigentlich wünschst, wenn es nicht diese Tiefe gibt. Ne? Du musst mit dir selbst gut sein und dann ist die nächste Beziehung die richtige. Und wenn nicht, bleibst du halt alleine. Also da sehe ich manchmal so einen Konflikt, weil die meisten ja da reingehen und sagen, ja, ich fühle mich eben nicht, wie du sagst, nur halb. Ich möchte jemanden, der mich komplettiert, mit dem ich gemeinsam sein kann. Also das eine ist, glaube ich, dieses Gefühl von Nähe. Und das andere ist vielleicht etwas, was du sagen würdest, was vielleicht mein Ego mir sagt, das ist das, was ich brauche. Und eigentlich ist es das gar nicht.
Ja, da ist eine große Gefahr, dass du natürlich mit deiner Prägung auch deine Welt sozusagen weitergibst und sagst, bleib Single, bis du mit dir ganz bist. Ich bin auch der Meinung, geh so schnell wie möglich in Beziehungen und fahr die an die Wand. Weißt du, also, da gibt's so eine andere, und da ist so die Idee von, hey, deine Bindungsthemen und so weiter, die sind ja nicht alleine entstanden. Du bist ja nicht alleine auf einer Insel gewesen.
Ja, stimmt.
Sondern das entsteht in Beziehung und in Beziehung wird's aufgelöst. Und also erleb katastrophale Beziehungen, streit dich ums Verrecken. Und nutzt das als Spiegel, ganz viele Spiegel, damit ich mich selber checke. Also da gibt's so das eine, ich gebe dir recht, Introspektion und Aussortieren und für dich mit dir alleine sein können, extrem wichtig. Aber das zweite ist Sozialabgleich. Sehe dich in allen Menschen und lass die so nah wie möglich an dich rankommen und lass die halt die Laus über die Leber laufen und erkenne dich dabei. Und das ist so, beides ist total wichtig. Für unsere Ganzheit, für um das ganze Spektrum von mir zu erkennen.
So. Naja, das eine ist das mit mir und das andere ist das mit der Interaktion, ne? Das Fühlen, Sehen, was triggert, was macht jetzt was, wie kann ich, was kommt da in mir hoch und was nicht, ja.
Ja.
Aber die Gesellschaft, also wenn ich so reflektiere, die ich alles in meinem Leben höre, sehe, die sind ja gerade in den Scheidungsphasen, in den Trennungsphasen, in denen ich will jetzt frei sein. Da würde ich sagen, ist die Bereitschaft, wieder in eine Beziehung zu gehen, gerade eher dahin. So, also,
ja.
Aber eigentlich würde man jetzt sagen, also da komme ich wieder zum Credo, für mich ist ja die Zukunft nicht männlich und nicht weiblich, für mich ist die Zukunft gemeinsam, lasst uns alle mal wieder mehr, ja, es wäre schön, wir würden einfach mehr Beziehungen führen, die man auch vor die Wand fährt, aber nicht diese Individualisierung, die geht ein bisschen zu weit im Moment, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, also das ist so ein ganz normaler Punkt, ich habe vor kurzem einen Podcast gemacht und ich habe von den Mythen, die wir erleben, erzählt. Und da gibt's so die Thrice Born Story, die Geschichte deiner dreifachen Geburt in Beziehungen. Wow. So, und wir leben in drei verschiedenen Mythen. Der erste Mythos ist der romantische, gesellschaftlich verbreitete Disneyland Mythos. Wir gehen in eine Beziehung und wir glauben genau zu wissen, wie es funktionieren soll.
Ja.
Das geht, irgendwann scheitert das und du landest im Wasteland und du denkst dir, boah, was war denn das für eine komische Story? Das war ja gar nicht meins. Ah, ich gehe in den zweiten Mythos und ich überlege mir, wie ich glaube, dass Beziehungen richtig laufen. Das Problem da ist immer noch, dass du deine eigene Geschichte erfunden hast, wie Beziehung laufen soll. Und für viele Menschen ist das eine Geschichte, die irgendwann vollendet ist, die sie irgendwann erreichen können. Also Leute denken nur so weit bis und dann werden wir Kinder haben, ein Haus bauen, aber dann geht die Story zu Ende. Und dann endet der zweite Mythos. Und dann geht was zu Bruch oder ja, das Ding ist einfach das Spiel ist erreicht, du hast durchgezockt, so. Und dann fährt das gegen die Wand. So, und dann warst du das erste Mal verheiratet, hast ein Kind gemacht und denkst, oh, das war's auch nicht, ja scheiße. Wenn meine eigene Geschichte nicht funktioniert, was ist denn dann das richtige Modell?
Ja.
Und dann kommst du in diesen dritten Mythos. Und der ist energetischer. Da verlässt du das erste Mal die Idee, dass dieses Spiel endlich sein sollte, dass es ein Ziel gibt, das man erreichen kann, sondern dass es Energie gibt, die man lebt. Und dass Liebe eine Entscheidung ist und und deine Herzöffnung der Maßstab ist, wie du mit dem Gegenüber in Verbindung trittst. Und das hat die Notwendigkeit, dass wir viel mehr kommunizieren, weil wir verstehen, hey, wir sind beide Wachstumsprozesse. Wir verändern uns jeden Tag. Ich kann nicht davon ausgehen, dass du in einem Jahr die gleiche Person bist. Und in diesem dritten Mythos landest du automatisch in der Beziehungsanarchie, wo wir rausfinden müssen, wie wir gemeinsam unser Zusammensein definieren oder programmieren wollen, dass es für dich und für mich funktioniert. Und wir müssen immer wieder einchecken und da gibt's keinen Zustand, den wir erreichen können, wo Wasser für immer Wasser bleibt. Nee, manchmal friert es, manchmal verdampft es. Wir haben Aggregatzustände und wir wissen das. Wie geil. Und dann sind wir sehr viel lebendigere Menschen, glaube ich. Und im zweiten, also warum ist dieser zweite Mythos eigentlich so interessant? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir, also ich habe vorhin erzählt, ich erzähle in diesem Buch, oder es basiert sehr viel auf Ego-Masken.
Ja.
Das heißt, Ego-Maske ist ja eine Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle. Und diese Geschichte ist oft eine Geschichte von, wie ich es geschafft habe, Verbindung, Sicherheit und Liebe zu meinen Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Also da ist eine Story dahinter. Zum Beispiel, wenn ich brav genug bin, dann erhalte ich die Gunst von Mama. Oder wenn ich möglichst leise bin. Oder wenn ich aufmüpfig bin, wenn ich Terror mache, dann kriege ich die Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Also da gibt's so eine Struktur von Macht und von Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Und die informiert verschiedene Masken. In meinem Buch sind es vier Dimensionen, vier verschiedene Masken. Da gibt's die Prinzen und die Prinzessinnen, da gibt's die Netten, da gibt's die Rebellen und Rebellinnen und da gibt's die Verführer. Und die haben alle eine gewisse Struktur gelernt. Und mit diesem Ego gehen wir in eine Beziehung und wir suchen eigentlich nur das Gegenstück zu diesem Narrativ. Das heißt, ich habe eine Story, ich bin ein Prinz. Und Prinz heißt, wenn ich brav genug bin, dann sagst du, wie toll ich bin und das ist meine Erwartung an dich. Und vielleicht gibst du mir das am Anfang der Beziehung und sagst, ah, du bist ein Toller und ich bin so, ja genau, das wollte ich schon immer hören, was für eine geile Beziehung. Und irgendwann im Laufe der Beziehung verändert sich das und mein Spiel, meine Hoffnung an die Beziehung funktioniert nicht mehr. Und dann ist der Moment, wo ich checken kann, wow, krass, ich bin so abhängig von deiner Gunst und von deinem Zuspruch. Das muss ja was mit mir zu tun haben und nicht mit dir. Und das ist der Moment, wo dann diese Narrative und diese Mythen brechen, weil wir das Spiel nicht mehr kriegen. Und das ist der Einstieg eigentlich in diese therapeutische Arbeit von, ja, wer bin ich denn, wenn ich dich als Coach oder dich als diese Bemutterung beispielsweise nicht mehr kriege? Wer bin ich, wenn ich mich immer noch anstrenge wie früher, aber meine Partnerin nicht meine Mama ist, die sagt, oh, du bist ein ganz Toller. So, kriege ich das dann hin? Fühle ich mich trotzdem ganz dann?
Ja, das ist so lustig, weil diese ganzen Dating-Coaches, die kann ich mir alle nicht angucken auf Instagram, die genau das sagen. Ja, du musst, das musst du ihm schreiben. Ein Mann möchte respektiert werden, deshalb schreibe ihm das. Sei so, mach dies. Und dann machst du genau. dann denke ich gerade so, krass, das sind ja genau diese Ego-Dinge, die man ihm dann gibt. Dann kriegt der Prinz, die Prinzen wurden von Mama betüdelt und dann kriegen sie genau das. Ja, toll, ja. Oh, du machst das super. Und plötzlich dreht die Beziehung sich und dann hast du ein Problem. Und dann stehst du da und denkst, jetzt hat die ganze Strategie zwar geholfen, dass ich ihn jetzt habe, aber jetzt ist die Beziehung beendet. Super.
Das Doofe ist, die Strategie funktioniert halt immer nur für eine Person.
Ja.
Und natürlich, also das ist so, das ist ja, was du gerade gesagt hast, so dieses, ja, ja, mach einfach das und der Mann ist glücklich oder das ist ja, das ist wieder innerhalb der Story.
Ja.
Also da gibt es so dieses, nee, 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 wenn wir uns genug anstrengen, dann müssen wir nicht dahin gehen, dass wir uns selbst erkennen in unserer Not oder in unserem Bedürfnis Zuspruch zu, mach einfach das und ich kann mich beruhigen. Das heißt auch, ich muss nicht mich anschauen. Du sollst einfach nur tun, was ich sage und dann werde ich nicht böse. Aber das ist natürlich überhaupt kein Weg, irgendwo mir selbst näher zu kommen. Das ist nur Kontrolle über dich auszuüben, weil ich sage dir, wie du mich behandeln sollst. Aber nee, das ist ein Eiertanz.
Das sind halt diese Tipps und Tricks und die kaufen die Leute. Das ist eine Maschinerie an Geld. Ja. Also das ist eine Industrie geworden, ja. Und hilft den armen Menschen, die unbedingt Beziehung wollen oder in Beziehung Probleme haben. Gib ihnen Tipps und Tricks und dann gucken wir nicht dahin, wo man eigentlich hingucken darf. Ne?
Ja, weißt du, dadurch wird der Verstand gespeist und der hatte ja vorher schon ein Narrativ. Mhm. Das heißt, wir suchen ja auch nur die Tipps und Tricks, die schon in das passen, was wir vorher geglaubt haben. Also da ist so ein Denker in uns und da ist ein Beweisführer. Und der Beweisführer beweist, was der Denker denkt.
Ja.
Und das Problem ist halt, die Lösungssuche ist ja das eigentliche Gefängnis. Weil ich muss ja nicht außerhalb der Box mich anschauen, sondern ich bin in der Box und versuche mich nur zu verteidigen. Auf Basis von was? Angst, Defizite, Ego-Scheiß. Und das heißt, da ist eine Unwilligkeit, mich anzugucken oder eine Unwilligkeit, mich zu verändern. Und es funktioniert halt nicht. So kriegst du nicht die Liebe, die du eigentlich dir erhoffst. So kriegst du ja immer nur eine Figur auf dem Schachbrett. Aber das Schachbrett hast du gestellt. Also du hast gesagt, da muss ein Bauer hin und dann läuft mein Spiel. Aber das ist ja keine Liebe. Also da ist ja gar keine flüssige Energie. Da ist ja gar keine Emotion. Das sind ja nur Strategien.
Ja, da ist kein Feuer. Da kommen wir wieder zum Match. Da entzündet sich eigentlich nichts.
Wo ist die Leidenschaft, wenn ich dich kontrollieren muss?
Ja.
Also und dann zwangsläufig mit einem Spielplan oder mit einem Spielregeln, die ich dir gebe ich dir ja unendliche Möglichkeiten, diese Regeln nicht zu erfüllen. Das heißt, weißt du, das ist genau das Problem dabei ist, dass ich dadurch schon das Scheitern einbaue, weil ich weiß, dass du den Regeln nicht gehorchen wirst. Also da ist Drama eingebacken in die ganze Story. So, und dann kriege ich wieder genau das Drama, was ich mit den Regeln vermeiden wollte, aber durch die Regeln installiere. Also unflexible Schauspiele. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema. Kann es sein, dass deine Bindungswunden und deine Ängste im Inneren, tief in deiner Psyche, so beschäftigt sind mit deiner Kindheit, dass du das Spiel innerhalb der Beziehung, Konflikte, Streit, mehr magst als deine eigene Freiheit. Also fällt es dir schwer, dein eigenes Leben zu kreieren, weil es dir so Spaß macht, deine Scheiße in Beziehung zu erleben. Und es macht dir keinen Spaß, aber dein Verstand erlebt dieses Gravitationsfeld. Und das ist ein Horror. Also es ist einfach ein Horror. Das will ich ermöglichen, dass Leute einen Weg finden, da rauszukommen und ihre größten Wünsche und Träume anzugehen, statt in diesen Beziehungsdramen abzuhängen, wo es einfach keinen Ausweg gibt. Ja.
Kann man das denn, also ich will noch so zwei Fragen zum Abschluss.
Ja.
Kann ich denn das erkennen? Also da sind ja auch Bindungsängste, ne? Wenn du sagst, ich bin da drin und ich bleibe in diesen Konflikten drin, statt eigentlich in die Freiheit zu gehen. Also wann ist es etwas, wo ich jetzt sage, jetzt ist es gut zu gehen? Oder wann reagiert wieder meine Bindungsangst? Welcher Attachment-Style ist das dann? Der Vermeidende, ja? Und wann ist es in dem anderen Kontext, wann bleibe ich vielleicht viel zu lange in diesen Konflikten und in dieser Beziehung und hätte und sollte eigentlich gehen? Also wann ist es wieder so eine toxische
Was ich in dem Coaching frage, und ich glaube, das kann sich jede Person, die zuhört, fragen. Es gibt etwas, was uns an den Konflikt bindet und uns beschäftigt. Also ist ja auch toll, da ist ja viel Energie. Weißt du, wenn man das Label von gut und schlecht wegnimmt, dann ist da super viel Energie in dem Konflikt. Aber warum ist da? Also die Frage ist, wo ist dein Wunsch hinzu? Also was willst du denn mit der Beziehung erreichen oder wo willst du persönlich oder privat individuell hinwachsen? Und wenn eine Person in dem Beziehungskontext, in dem Coaching nur antwortet in dem Kontext von, nee, meine Freundin soll aufhören, was zu wollen, dann ist es nur eine Weg von Motivation. Also da ist so, halt du auf zu wachsen, weil mich bringt es in Bedrängnis, weil ich nirgendwo hinwachsen will. Wenn jemand keine Antwort auf die Frage hat, wo dein positiv gewandtes, lebensbejahendes Ziel dahinter ist. Ich will mit dir ein Haus bauen. Ich will mit dir Digitalnomade werden. Ich will mit dir so, wenn da nur eine Antwort ist von ich will, dass du aufhörst. Oder wenn da jemand antwortet mit, ja, persönliches Wachstum, ja, in meiner Arbeit läuft's gut, dann weiß ich, da ist keine Beschäftigung mit, was willst du denn eigentlich von der Beziehung, außer deine Attachment-Styles beruhigt zu haben. Und das ist der heiße Punkt, wo es sich lohnt, zu überlegen, welches Wachstum auf dich warten würde, wenn du aus der Beziehung rausgehst. Natürlich kommst du dann in Vollkontakt mit deinen Ängsten. Aber du musst davon ausgehen, dass deine Beziehung wahrscheinlich einfach nur ein Mittel zur Angstberuhigung war.
Ja.
Also.
Einhalten, vielleicht auch.
Wen verarschst du denn? Also, da ist, aufs Leben bezogen ist da ein Anteil in dir, der wollte leben, ja, der wollte wachsen, der hat Lebensabschnitte erlebt, der musste genauso wachsen, weil du in die Grundschule und, keine Ahnung, in die weiterführende Schule gesteckt wurdest, eine Ausbildung erlebt hast, ein Studium gemacht hast und so weiter. Also da ist Wachstum. Aber das ist immer nur von extern gegeben. Das sagt jemand, du sollst das machen. Aber ich glaube, so der nächste Step ist, wir gehen noch in Beziehung, weil wir uns begleiten auf einem Lebensweg und nicht nur beruhigen und das instand halten, was wir haben. Und ich finde, Beziehungen sind dazu da, dass wir unser gegenseitiges Wachstum unterstützen. Und dass wir jemanden haben, mit dem wir das teilen können. Aber wenn es immer nur darum geht, uns gegenseitig klein zu halten, dann ist da kein Wachstum, kein persönliches Wachstum. Und dann sind es nur Bindungswunden, dann ist es nur Bindungsangst oder Bindungsvermeidung. Und das sind so die Punkte, die blinden Flecken, wo man sich einfach ehrlich in den Spiegel gucken muss und sagen muss, okay, krass, was ist denn im Hintergrund wirklich die Wahrheit? Und dann kannst du das nehmen. Und dann kannst du wieder in den Prozess gehen und sagen, wow, Schatz, ist mir unangenehm auszusprechen und, also ich spüre Angst und ich habe Angst, dass ich dich verliere und ich will sagen, ich weiß gerade nicht, wohin wir gehen. Und das ist ein mega interessanter Moment, weil wieder, weißt du, die Erkenntnis, und das ist also ich kann dir ein Real-Life-Beispiel sagen, da merken halt plötzlich Menschen, dass ihnen ganz viele Entscheidungen ihres Lebens immer von ihren Eltern vorgegeben wurden.
Ja.
Und da ist eine Gewohnheit und das ist ein Bindungsstil, das ist Bindung und die Bindung dahinter ist Ohnmacht. Ich bin ja ohne Macht. Mir sagt ja immer jemand, was ich tun und lassen soll. Und das hat mich an meine Eltern gebunden. Also da ist auch so ein komfortables Gefühl, dass sich um mich gekümmert wird. Und jetzt bin ich aber in dieser Ego-Maske eine nette Person. Also ich mache voll gerne, was du willst, aber ich habe keinen eigenen Willen. Und das zu erkennen ist unangenehm, aber das ist ein Teil von Reife und von Erwachsenwerden, zu checken, dass ich mein eigenes Leben lebe. Also da ist sowas unglaublich Positives drin, da reinzugehen und zu erkennen, dass ich keinen Willen habe. Mega. Jetzt können wir damit arbeiten. Jetzt kommt was hoch und plötzlich erkennst du, boah, krass, was ich mit meinen Eltern alles nicht geregelt habe, weil eigentlich alles kümmern, was ich erlebt habe, war eigentlich eine Form von Übergriffigkeit.
Ja.
So, mir wurde mein Leben weggenommen, meine Entscheidungsfähigkeit abtrainiert. Und das ist doch das Wert, dahin zu gehen. Darum gehen wir in Therapie, um zu checken, was uns antreibt. Und das ist auch möglich mit diesem Prozess. Also der ist nicht nur für die rasenden Konflikte von Wut und Trauer, sondern auch von Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit. So, was ist denn dahinter? Ah, so.
Tief, ja. Wow, da denke ich wieder, ich wünsche so vielen Menschen, dass sie da genau hingucken, weil viele genau dieses, wahrscheinlich das Ohnmacht, Ohnmacht leben. Das, was vielleicht die Familie und die Gesellschaft auch möchte, so, und das ist,
Die, weißt du, Wut ist nicht besser als Ohnmacht. Diese Ausprägungen sind alle nur Formen von Sicherheitsbedürfnis.
Ja.
Und das Traurige ist wirklich so diese tiefe Expertise und diese Bindung und so weiter, die hat ja nur, die will uns einfach nur in Verbindung und in Sicherheit bringen. Die ist Gold. Das ist dort nur positiv. Aber die hatte eine Notwendigkeit, die musste eine Not wenden. Und die Not, wenn man die nicht anerkennt und durchfühlt, dann steuert die unser Leben. Und wie C.G. Jung gesagt hat, das Unterbewusstsein steuert dein Leben und du nennst es Schicksal. Es ist kein Schicksal, es ist deine Bindung.
Ja.
Und das zu heilen, verändert den Lauf deines Lebens. Ja. Also ich finde es ultra wichtig. Ich finde es extrem wichtig.
Ja, so wie du beim letzten Mal hast es genannt, fucking frei. Das ist so dieses Yes-Gefühl. Ja. Was ich meinen Frauen auch immer mitgebe. Gerade hat mir eine nämlich übrigens wieder geschrieben. Sie hat gesagt, endlich, Josie, ich mach's jetzt, ich trenne mich und ich fühle mich so gut und so frei. Das ist jetzt nicht Beziehung, das ist jetzt leider das andere. Sie hat jahrelang jetzt daran gearbeitet und hat gesagt, ich muss jetzt da rausgehen, weil es mich klein hält. Und die ist in einem Prozess, ne, so. Aber am Ende ist für alles, also ich wünsche uns mehr Beziehung, ich wünsche uns geheilte Beziehung und Freiheit. Irgendwo beides, ja. Deshalb.
Ja, und es bleibt für immer ein Kommunikationsauftrag zwischen Sicherheit und Freiheit zu verhandeln. Ich glaube, es geht nie weg.
Ja. Was würdest du jetzt hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben zum Abschluss? Gibt es einen Satz? Kann man ein Buch zusammenfassen? Kann man einen Output zusammenfassen? Was können wir heute tun, um Beziehungen zu heilen?
Was können wir heute tun, um Beziehungen zu heilen? Überleg dir, also ich glaube, eine Arbeit nur für dich alleine. Und meine Lieblingsfragen ist, was hat dein Partner noch nicht verstanden? Oder was ist unaussprechlich? Also, und das kann man mit sich selber machen, da kommt ja was hoch. Also, was hat mein Partner noch nicht verstanden? Da kommt eine Antwort und mit der Antwort kommt ein Gefühl. Und dann ist dann zum Beispiel Wut. Mein Partner hat nicht verstanden, dass ich morgens meine Ruhe brauche. Dass ich, keine Ahnung, weißt du, ein Morgenmensch, dass ich ein Abendmensch bin und kein Morgenmensch.
Ja.
Und dann, und das ist ja der, also die Aussage ist egal, aber du checkst, okay, krass, wenn ich es umdrehe, also ich sage das und merke, da ist Wut, dann war da Wut, bevor die Aussage da war. Aber die Wut war halt irgendwo getilgt und halt unbewusst und ist halt so geschlummert und so weiter. Und dann weiß ich, dass das vielleicht der Nährboden ist, aus dem Konflikte wie Blumen in unserer Beziehung so sprießen. Und das ist die erste Einsicht. Und dann brauchst du den Prozess. Und dann natürlich, wenn du dich jetzt traust, ins Gespräch zu gehen, dann sagst du, wow, ich würde gern mal was explorieren mit dir, liebe Josi. Da ist Wut. Und ich sage das und ich bleibe aber bei deinen Augen und ich fühle mich nur. Und ich exploriere das. Also da ist sowas wie, hey Schatz, darf ich mal 5 Minuten eine Übung machen? Ich will gar nicht, dass du reagierst, hat nichts zu bedeuten. Und ich sage einfach nur, ich spüre Wut. Und ich spüre das und ich fühle das und ich gucke, was da für Stories mit hochkommen. Wahrscheinlich ist das erste Mal, dass ich diese Emotion da lasse und meinem Unterbewusstsein die Möglichkeit gibt, dass da eine Tür aufgeht und ich mal die ganzen Stories erlebe. Und oft ist es so, dass dann plötzlich sowas kommt wie, oh wow, du hast vor 2 Jahren mal gesagt, dass ich mit Bart scheiße aussehe. Und ich merke, das ist immer noch in mir.
Ja.
Oh, krass. Und seitdem will ich es dir heimzahlen und bla 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 und was auch immer. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel. Aber oft ist es so, dass diese Situation passiert. Wir vergessen die Situation, die Wut bleibt, wir vertilgen die Wut, aber unsere Verbindung ist nicht mehr so gut und wir wissen nicht warum.
Ja.
Und diese Frage, so was ist unaussprechlich oder was ist im Hintergrund, ist eine Möglichkeit, da hinzukommen und die Gefühle zu explorieren. Und das ist der erste Schritt, zu checken, was in uns noch unlebendig oder zwischen uns noch nicht ausgesprochen wurde. Vielleicht ist das die Übung, die 10-Sekunden-Übung, um rauszufinden, wie du zu deiner Partnerin stehst oder zu deinem Partner.
Ja. Gut.
Und dann kommt die üble Arbeit zu fühlen und alles das, was wir nicht so gerne mögen. aber brauchen.
Ja, ich lieb's. Also ich möchte mehr fühlen, habe ich mir dieses Jahr auch. Dieses Jahr ist noch mehr. Also ich habe jetzt schon viel geweint. Also wie man jetzt schon rausgehört hat, ich kann zwar die äußeren Emotionen wie Wut kann ich gut, die anderen dürfen bei mir mehr rein. Und da habe ich jetzt auch die letzten Tage so viel geweint und im Zug gesessen und geweint, wo Leute dich angucken. Okay. Aber es ist voll okay, es ist voll gut. Aber ne, also wir dürfen da reingehen in Wut, in Verlassenheit, in Angst.
Ja.
Große Transformation durchführen.
Für alle, die wissen wollen, wie das alles geht, was wir heute besprochen haben, ja, vielleicht hast du Bock auf mein Buch Match. Der Buchlaunch am 27.01. ist das E-Book und am 30. am Freitag, 30.01.2026, erscheint das Taschenbuch.
Halt's nochmal hoch, bitte.
Mit yes!
Dem Herz. Man muss noch mal genauer rein, da steht, genau, Match. Bindung heilen, Wahrheit finden, Liebe leben.
Hm. Oh mein Gott, große, große Worte. Ich hoffe, die Menschen...
Ist doch ganz schön dick, oder? Nö, da ist auch viel drin.
Ist ein Biggie, geht, eigentlich ist es gut machbar. 230 Seiten.
Sehr gut.
Ich habe es versucht, klein zu halten, dass man es auch liest und macht. Und dann auf der Website wird es auch Bonusmaterial geben und interaktive Worksheets, wo man dann wirklich für seine Beziehung arbeiten kann. Wir geben alles für das Bewusstsein in Beziehungskonflikten.
Schön. Ja, ich werde es mir bestellen nach Mallorca. Also.
Hey Josi, vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank für deine Zeit, für deine Fragen.
Ich gehe jetzt auch mal rein. Was ist unaussprechlich noch?
Was ist noch unausgesprochen?
Unausgesprochen. Ja. Oha. Ja, kommt mir gerade was. Gut.
Genau das.
Ja,
cool.
Danke.
Danke dir.
Wir sehen uns wieder.
Bis bald.
Ciao.